Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Tennisproleten. Ja, ein Davis Cup Wochenende liegt hinter uns, das in Brasilien stellenweise ein bisschen an alte Zeiten erinnert hat. Und das große Masters Turnier in Indian Wells liegt vor uns. Für viele das fünfte Grand Slam Turnier, Damen und Herren, an einem Ort, riesige Felder. Werden wir sicherlich heute nicht so ganz drauf eingehen können, denn wir nehmen quasi zum Start des Turnieres auf. Also wir haben noch nicht ganz so viele Eindrücke sammeln können zum Zeitpunkt der Aufnahme. Aber wer natürlich auch voller Vorfreude ist auf die nächsten Tage, ist Tobi. Hallo Tobi.
Hi Daniel. Ja, du hast recht. Indian Wells platzt irgendwie so rein. Nicht überraschend im Grunde genommen, denn traditionell ist es eben das große Turnier, was nach diesem kurzen Luftholen nach den Australian Open dann eben mit dem März immer beginnt und ja, wie du schon sagst, von vielen als der fünfte Grand Slam bezeichnet wird, das sicherlich einfach durch das erweiterte Starterfeld, ein Fakt, dass sich das Turnier über gute zwei Wochen inklusive Quali ja hinzieht, beziehungsweise dass es eben so lange dauert und jetzt eben mitten in der Woche schon mit dem Hauptfeld startet. Gleichzeitig aber eben, wenn es einen so überrumpelt, hat es vielleicht aktuell einfach auch mit der gesamten Lage zu tun. Ja, viele, viele Themen beschäftigen einen, privater Natur, dann natürlich politischer Natur, kriegerischer Natur. Und irgendwie kommt so alles zusammen und deswegen geht es mir, weiß nicht, vielleicht habe ich das bei dir schon auch so rausgehört, ein bisschen ähnlich. Man ist so ein bisschen, nein, nicht überrumpelt, aber man muss so einen Modus finden. Zumindest geht es mir so, wie man das Sportliche weiter verfolgen kann, diverse andere Bälle in der Luft halten kann. Und das macht das noch nicht so ganz einfach, drüber zu reden. Nichtsdestotrotz, eine Sache habe ich schon mitbekommen, auch wenn ich keine Live-Bilder davon gesehen habe, dennoch bemerkenswert. Der gute alte Kohlschreiber ist ja mal sauber durch die Quali gewandert und im Hauptfeld bei Indian Wells. Finde ich ein schönes Beispiel wieder, wie man einfach performen kann, wenn einem der Sport noch Spaß macht und man sich quasi nicht durch die Quali quält, sondern wahrscheinlich mit einer Leichtigkeit dort in der kalifornischen Sonne auf einem Hardcourt, der ja tendenziell einer der langsamsten ist auf der Tour und damit dem Sandblatt im Seniorenmodus und mal flugs ins Hauptfeld kommt von Indian Wells. Das ist sicherlich eine, wie ich finde, doch irgendwo auch bemerkenswerte News. Die zweite, finde ich so als Einleitung, ist seit langem mal wieder so im Hauptfeld bei einem großen Turnier, was sich nicht Grand Slam Turnier nennt, Nick Kyrgios am Start. Gucken sicherlich einige mit großen Augen drauf und voller mit einer großen Erwartungshaltung, vielleicht mit einer noch größeren Erwartungshaltung auf ihn und seinen Doppelpartner Thanasi Kokkinakis, die frisch gebackenen Grand Slam Sieger im Doppel, im Herrendoppel aus Australien, sind folgerichtig, könnte man sagen, mit einer Wildcard versehen worden von Tommy Haas, dem Turnierdirektor in Indian Wells, um dort eben auch im Doppel antreten zu können. Denn trotz des Grand Slam Siegs haben sie es natürlich in der Weltrangliste noch nicht so weit nach oben geschafft, dass sie hier mal sauber den Cut schaffen und ins Hauptfeld kommen. Aber ich denke, eine richtige Entscheidung, hier den ersten Grand Slam Sieger oder die beiden ersten Grand Slam Sieger im Doppel des Jahres eben auch in Indian Wells im Hauptfeld am Start zu haben, wird sicherlich dem Publikum dort auch gefallen. Und ich nehme jetzt sozusagen das Intro mal so ein bisschen vorneweg. Zu guter Letzt eben noch das Update, dass der, man muss ja jetzt sagen, muss man sich erstmal dran gewöhnen, der Weltranglistenzweite, Novak Djokovic, nicht antritt dort. Das für euch zur Info, das wisst ihr wahrscheinlich. Randnotiz hier und auch etwas, wie ich finde, skurril anmutend. Er war ja bis zuletzt gemeldet und hat das unterstelle ich ihm jetzt einfach mal, auch noch sauber in die Auslosung mit reinlaufen lassen, dass er auf der Meldeliste stand. Dann wird die Auslosung wieder gemacht und prompt war sie draußen, lässt er dann verkünden. Ja, und das fand ich schon ein bemerkenswertes Zitat. Er hat das selber unter seinem Konterfei in seinem Namen gepostet. Ja, ich war ja, nennt er das, automatically listed. Ich war ja automatisch gelistet bei diesem Turnier. Das mag ja sein, dass aufgrund der Tatsache, dass es sich hier um ein Pflichtturnier, ein sogenanntes Pflichtturnier, ein Masters 1000 Turnier handelt, dass ein Spieler wie Novak Djokovic sich nicht in Indian Wells melden muss nach dem Motto, ich möchte mitspielen, sondern es steht erstmal auf der Entry-List drauf. Aber dass man doch, wenn man weiß, dass man nicht in die USA einreisen darf und nicht dort teilnehmen darf, vielleicht einfach mal 48 Stunden vorher Bescheid gibt und somit einem anderen Spieler die Möglichkeit gibt, hier einfach noch mit reinzurutschen ins Turnier und vor allen Dingen nicht wieder so eine Inbalance, ein Ungleichgewicht in der Auslosung hervorruft, dadurch, dass natürlich jetzt die untere Hälfte des Draws durch den Top-Gesetzten, also von unten gesehen Top-Gesetzten, den an zwei Gesetzten, dadurch in eine Schieflage gerät, finde ich jetzt keinen besonders feinen Zug. Ist das einfach so? Hat er das vergessen oder ist ihm alles egal an der Stelle? Was meinst du?
Ja, vielen Dank. Das war die heutige Folge der Tennisproleten. Also bleiben wir vielleicht mal bei Djokovic, weil das jetzt, glaube ich, der Punkt ist, über den man irgendwie automatisch natürlich spricht, weil das ja auch wirklich eine News war. Es kam ja für viele jetzt gar nicht so überraschend, aber genau, also der späte Zeitpunkt war natürlich echt überraschend. Hat das mit dem automatisch gelistet. Also soweit ich weiß, ist jede Spielerin, jeder Spieler in der Lage, aus so einem Turnier auch rechtzeitig rauszuziehen. Und du wirst nicht gezwungen, irgendwo beim Turnier gemeldet zu sein. Weiß ich nicht, vielleicht gilt das für die Top Ten nicht mehr. Vielleicht gibt es da eigene ATP-Regel, die wir nicht kennen, aber kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Er hat wahrscheinlich einfach bis zum Ende warten wollen, weil er einfach irgendwie auf eine Genehmigung gehofft hat. Das denke ich mal. Also das hat man, finde ich, ja sogar aus diesem Statement irgendwie auch rauslesen können. Trotzdem ist das natürlich jetzt wieder ein ganz schräges Zeichen. Ne? Also der hat jetzt ein Turnier gespielt in Dubai. Und jetzt guckt er erstmal wieder einen Monat zu. Und was man so gehört hat, in Frankreich hat er ja wahrscheinlich das Glück, dass er nächsten Grand Slam mitspielen darf. Aber ja, wir haben ja schon bei Instagram gepostet, ne? Also vielleicht sollte doch langsam mal jemand seinen Wikipedia-Eintrag bearbeiten und da schreiben, Novak Djokovic ist ein ehemaliger serbischer Tennisspieler. Also das hat ja wirklich vom Aufwand jetzt nicht mehr viel mit normalem Tour-Tennis zu tun. Höchstens vielleicht natürlich bei einem Spieler, der verletzt ist, aber gerade jemand, der hundertprozentig fit ist, ja, das ist schon echt eine starke Nummer, gerade wenn man natürlich auch echt noch bedenkt, dass er dadurch eigentlich überhaupt erst die Nummer 1 verloren hat.
Ja, wobei ist ja, du hast es erwähnt, es sieht ja danach aus, dass er mit Start der Sandblatt-Saison bei weitaus mehr Turnieren wieder wird antreten können, als man das vielleicht vor einem Monat oder sowas noch vermutet hat. Also die ersten Beschränkungen bezüglich Einreise, Teilnahmebedingungen nur für geimpfte Spieler etc., die fangen schon an zu bröckeln und oder zu fallen. Und im Moment glaube ich so, wenn man das über ganz Europa auch so in den Tagesmeldungen zu Corona verfolgt, ist mal davon auszugehen, dass er mit Sicherheit das ein oder andere wahrscheinlich mehr Sandplatzturniere wird bestreiten können, als wie gesagt vom Monat noch angenommen. Nichtsdestotrotz, für die beiden Turniere in Indian Wells und Miami war es jetzt kein feiner Zug von ihm. Gleichzeitig muss ich aber auch sagen, wir befinden uns natürlich auch immer so in unserer News-Bubble auf Twitter oder Insta und bewegen uns da auch nicht rechts und links, kaum einen Zentimeter von entfernt. Da ist man natürlich auch auf das Thema angetriggert. Es war auch durchaus eine Meldung wert in einem ein oder anderen Medium, was jetzt über reine Tennis-Twitter-Meldungen hinausgeht. Die Reaktionen insgesamt halten sich aber in Grenzen und vielleicht ist es auch so, dass alle, ich sag mal, Beteiligten, ob das nun Spielerkollegen sind, ob das Turnierveranstalter sind oder eben auch, wie heißt es so schön, Medienschaffende, vielleicht sind sie es auch müde und sagen zu Recht, komm, jetzt lass uns dem Ganzen nicht wieder zu viel Aufmerksamkeit schenken. Wir haben hier anderthalb beziehungsweise zwei Wochen tolles Tennis in Indian Wells vor uns und lass uns mal auf den Sport konzentrieren und den Novak sein lassen. Also, es war so ein Aufreger. Ich würde mir wünschen, dass das morgen vergessen ist. Natürlich kann man trotzdem an diesem Thema Ungleichgewicht in der Auslosung im Feld da nochmal drüber stolpern. Aber irgendwie muss man dann auch sagen, komm, lass es jetzt gut sein und uns auf das Sportliche konzentrieren. Aber das
ja.
müsste man eigentlich sagen, ja.
Ja, richtig, aber also genau, also zum Start ist es natürlich jetzt einfach so, dass sich dadurch der Draw noch mal ein bisschen verändert hat. Aber das könnte man vielleicht mit der alten Boris Becker-Regel abfrühstücken, der nämlich ja immer gerne sagt, wenn du ein Turnier gewinnen willst, musst du sie am Ende eh alles schlagen. Von daher ist das vielleicht etwas, wo wir uns dann auch einfach gerne reinsteigern. Nehmen wir mal so mit. Tobi, kommen wir vielleicht zum nächsten Problemkind, über das wir in den letzten Wochen immer wieder sprechen, nämlich Alexander Zverev. Der hat ja jetzt nach Acapulco seine, in Anführungszeichen, Strafe bekommen von der ATP. Wir haben ja schon vor, ich glaube, 2 Wochen darüber gesprochen, dass wir eigentlich von der ATP nicht so viel erwarten. Ja, jetzt muss man sagen, hat er doch eine Strafe bekommen, die auf den ersten Blick gar nicht so sehr auffällig erscheint. Die aber, das hat vor allem auch Henrike Maas von MyTennis geschrieben bei Twitter, glaube ich, schon für die ATP einen Umfang hat, der ja nicht vielleicht bemerkenswert ist, aber auffällig.
Naja, ja, auf der einen Seite schon, auf der anderen Seite kann man sagen, naja, die ist ja nur auf Bewährung, diese Strafe. So nach dem Motto, die, was waren es nochmal, die $25.000, die er da zahlen muss an Strafe, die sitzt er ja auf der linken Arschbacke ab. Da muss er ja nur die erste Runde sozusagen bei den French Open bestehen. Da hat er das netto nach Steuern schon wieder raus, so ungefähr. Die Sperre in Form einer 8-wöchigen Suspendierung bei im Falle einer Wiederholungstat, sprich also auf Bewährung, die ist natürlich schon, ja, da hat Henrike nicht ganz unrecht, die ist dann schon ein Zeichen, aber viele, um nicht zu sagen die große Mehrheit, war dennoch damit nicht einverstanden, sagt, die ATP hat hier zu lasch gehandelt, hat hier eben kein Zeichen gesetzt, indem sie das Ganze nur auf Bewährung aussetzt und damit diesem, sag ich mal, üblen Verhalten Richtung Schiedsrichter, was sich im Moment so ein bisschen Bahn brecht, nicht gebietet, sie nicht Einhalt. Auch da, wenn man so ein bisschen runterkocht und die erste Aufregung mal vorbeiziehen lässt, kann man, ich finde, man kann zumindest geteilter Meinung sein. Du weißt, ich habe mich furchtbar über ihn aufgeregt und hätte ihn am liebsten, Achtung, Übertreibung, lebenslang gesperrt gesehen mit sofortiger Wirkung. Ich hätte gedacht und hätte mir auch eine härtere Bestrafung gewünscht. Ich kann aber durchaus auch dem Argument was abgewinnen, zu sagen, wenn man nur diese Verfehlung als solche sieht, dann ist es eine erstmalige. Ja, also da ist er bisher nicht aufgetaucht und man kann nicht vermischen, dass es aktuell Ermittlungen oder Vorwürfe der häuslichen Gewalt gegen ihn gibt. Das ist überhaupt kein schönes Thema und ich möchte damit nichts relativieren, nur das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Und die ATP kann ja in dem Fall nur einen Schiedsspruch aussprechen über etwas, was er da auf dem Platz getan hat. Und da hat er es das erste Mal getan. Und insofern könnte man durchaus auch argumentieren, warum jemanden beim ersten Mal richtig, richtig bestrafen und nicht auf Bewährung. Also ich kann diesem Bewährungsargument durchaus was abgewinnen, obgleich ich mir zum Schutz der, und ich habe es ja neulich gesagt, nicht nur der Schiedsrichter, sondern der allen an einem Turnier beteiligten Menschen dann doch eine klarere Bestrafung gewünscht hätte.
Tobi, vielleicht muss er ja auch einfach jetzt zum Bewährungshelfer. Oder wie ist das bei diesen Strafen, wenn man auf Bewährung ist in der ATP? Hat die ATP da was selbst?
Ich glaube, die haben die Bewährungshelfer. Da kann man eine extra Ausbildung machen. Wer ist einer? Ist Nick Kyrgios oder wer ist der Bewährungshelfer?
Ja, oder vielleicht die Davis-Cup-Kapitäne automatisch. Vielleicht musste er deswegen nach Rio. Vielleicht haben wir hier jetzt was aufgedeckt.
Das kann sein. Da fühlt er sich ja besonders wohl. So wurde er kolportiert, wie es so schön heißt. Du weißt, ich fand das eh nicht so ganz toll, dass deswegen Daniel Altmaier weichen musste. Aber gut, okay. Er fühlt sich da wohl. Es hat ja dann auch geklappt. Die haben da auch ganz toll gewonnen in Brasilien. Du hörst vielleicht leicht meinen Sarkasmus raus. Aber gut, ich habe mich da bei dieser ganzen Thematik so ein bisschen entfremdet. Er selber, habe ich heute gelesen, versucht jetzt diese Entfremdung, auch Entfremdung Davis Cup, ja mit einer beachtlichen 180-Grad-Wendung nicht nur zu korrigieren, sondern in eine ganz neue Richtung zu schubsen. Der Kritiker des Davis Cup, Alexander Zverev, der bisher Einsätze im Grunde genommen ablehnte, weil der Turnierkalender Mist ist und er diese Veranstaltung am Ende des Jahres auch nicht mag, hat heute bekannt gegeben, so meldet die DPA, dass sein Einsatz in Brasilien überhaupt nicht überraschend kam, dass er bereits während der Australian Open mit Michael Kohlmann darüber gesprochen hat, denn er plant Größeres. Durch die Qualifikation für die nächste Runde sozusagen und die damit das damit stattfindende Heimspiel ist er geschäftlich mit einem, wie er es nennt, einem Geschäftspartner darin involviert, das Davis Cup Team davon zu überzeugen, dass eine Ausrichtung am Hamburger Roten Baum doch grandios wäre und gerade er als Spieler auch dafür sterben würde. Das ist jetzt nicht wortwörtlich zitiert, aber das wäre also das Größte, am Hamburger Roten Baum Davis Cup für Deutschland zu spielen. Und das wäre es doch. Und er fände die Idee wirklich gut. Und er hätte nie gesagt, dass er den Davis Cup blöd findet, sondern das wäre doch wirklich toll mit diesen Heim- und Auswärtsspielen. Und das wiederum, ja, money makes the world go round and makes Alexander Zverev turn around and around. Ihr merkt schon, ich werde nicht mehr Freund mit ihm, aber wahrscheinlich findet ihr und auch du das toll, oder?
Das Schlimme daran ist doch, jetzt stellen wir uns mal vor, im September gibt es diese Gruppenphase am Hamburger Roten Baum. Wer sind denn die ersten zwei, die da vor den Toren stehen und rein wollen? Das sind doch wir.
Ja, um von Gegnern zu schreien. Ich Assi. Die kam ganz, ganz brandheiß rein, die Meldung. Mein erster Gedanke war der, haben wir da nicht noch eine Kollision irgendwie mit dem Laver Cup? Und überhaupt, und wie ist es, wenn der dann beim Laver Cup auch spielen soll oder nicht oder so? Das müssen wir alles mal uns genauestens angucken, wie das dann mit dem ach so vollen Terminkalender ist, damit wir uns nicht falsch verstehen. Der Davis Cup ist meines Erachtens nach wie vor ist der große Name, so viel Tradition und an für sich ja ein ganz toller Wettbewerb im Tennis-Teamwettbewerb. Wir lieben ihn. Und wir haben an der Stelle auch schon gesagt, dass es im Grunde genommen ein Jammer ist, dass er da durch gewisse Geschäftsideen reformiert wird, aber in eine Richtung, mit der eigentlich niemand zufrieden war. Wenn es doch eine Lösung gäbe, es wieder zum alten Format, da sind wir ja ganz konservativ Tennis-Traditionalisten, zurückzuführen, dann finde ich das natürlich auch gut und toll. Ich meine, ich bin in den Jahren groß geworden mit Tennis, als hier Becker und Jelen und Charlie Steeb das Ding hier für Deutschland gewonnen haben mit grandiosen Schlachten. Und da bin ich der Letzte, der sagt, das soll es nicht nochmal geben. Also insofern, lass uns mal schauen, welche Richtung da der Davis Cup nimmt. Und wenn Alexander Zverev da auch noch geschäftliche Interessen drin hat, ja, dann kann ja nichts mehr schiefgehen.
Also kalendertechnisch ist das so organisiert, US Open Finale, Woche drauf, Davis Cup, die Gruppenphasen, beziehungsweise dann ja auch in den Weltgruppen 1 und 2 die Relegation.
Und direkt in der Wochenende nach dem US Open Finale.
Genau, direkt das Wochenende drauf, beziehungsweise die Tage drauf, also ich glaube 14. Bis 18. stand da im Kalender. Und darauf das Wochenende ist dann in London der Laver Cup, damit du informiert bist.
Gut, danke. Auch ihr
draußen. Ich muss ja sogar sagen, das haben wir, glaube ich, ja so hier noch gar nicht erwähnt, dass ja diese Änderung jetzt halt wirklich ist, dass man ja dem Davis Cup nochmal zwei Termine im Herbst gibt. Also dass im September dieser alte Termin ja auch, den es früher mal gab, dass der jetzt wieder da ist, nur dass da halt diese Gruppenphase gespielt wird. Mhm. Und dass dann aber Ende November die Termine, die wir in den letzten Jahren hatten, wo die ganze Woche gespielt wurde, dass da dann, ich glaube, Viertelfinale, Halbfinale, Finale gespielt wird. Ich finde die Regelung, die Idee an sich ja gar nicht so schlecht. Also ich glaube, dass das diesem Format sogar ganz gut tut, dass man das nochmal auseinanderzieht. Auch einfach, damit ja das Ganze wieder ein bisschen präsenter ist, damit man quasi nicht 9 Monate später gucken muss, ne, was war da eigentlich im Februar und wer hat da irgendwie wie, mit wem und gegen wen gespielt. Ich bin mal gespannt. Also wahrscheinlich ist das jetzt irgendwie auch so eine Kompromisslösung, die man irgendwie für sich selber sieht, weil man schon wahrscheinlich auch festgestellt hat, ja, dass diese komplette Woche nicht irgendwie so wirklich auf Gegenliebe gestoßen ist. Also man hatte jetzt ja schon so einen ersten Schritt damit, dass man das an verschiedene Orte gegeben hat letztes Jahr. Ja, und wahrscheinlich wird es sogar auch so sein, eventuell, dass man in den nächsten Jahren dann noch irgendwie wieder ein bisschen weiter rumbastelt.
Ja, und ich bringe noch ein letztes Argument und eine Portion Verständnis für den Davis Cup vielleicht auch noch rein. Ich meine, wenn wir fair sind, der Davis Cup, die erste Veranstaltung in diesem reformierten Betrieb, das fand, wenn ich mich richtig erinnere, noch statt vor dem Ausbruch von Corona. Da gab es die Veranstaltung in Madrid, die durchaus auf der einen Seite kritisch gesehen wurde, aber ja noch besetzt war. Ich würde mal sagen 50-50. Also da war ein Nadal am Start. Ich weiß nicht, ob ein Djokovic, glaube ich, war auch am Start oder sowas. Also das war durchaus gut besetzt. Es war streitbar, ob das so das richtige Format ist. Aber jetzt sage ich, dann hat sicherlich auch der Davis Cup unter Corona zu leiden gehabt, hat das auch nicht so weiter durchziehen können. Und sind wir mal ehrlich, wenn sich alle Spieler hinter dem Format vereinen würden, dann wird wahrscheinlich sogar ein Davis Cup auch so eine reformierte Austragung mit irgendwie so einem Final Four oder sowas an einem Ort, der dann wandert um die Welt, wird es wahrscheinlich auch überstehen. Nur zur gleichen Zeit, und ihr kennt die Story, wenn ihr länger schon bei uns zuhört, zur gleichen Zeit launcht er eben die ATP, den ATP Cup, der eben den Termin hat Anfang Januar, und das kollidiert so ein bisschen. Aber wir beobachten es einfach mal und lassen uns mal überraschen, welchen Weg da das Tennis nimmt. Die Spiele, die Matches als solches sind nach wie vor gut anzuschauen. Da beißt die Maus keinen Faden ab.
Ja, Tobi, und dann vielleicht nochmal zum Ende etwas, was fand ich in den letzten Tagen mir vor allem aufgefallen ist, um die Damen war es sehr, sehr ruhig. Und auch ich habe eigentlich so wirklich was mitbekommen, ja, als jetzt die Auslosungen stattgefunden haben. Gerade natürlich Erstrundenmatch, wenn ihr es hört, schon lange vorbei. Osaka gegen Stevens, zwei ehemalige Grand Slam-Siegerinnen, halt jetzt in der kalifornischen Wüste. Ich persönlich glaube ja sogar, dass das Turnier in Indian Wells verglichen mit den Herren bei den Damen das Spannendere wird.
Warum?
Weil ich wieder mal davon ausgehe, dass das, ja, dass eine größere Unberechenbarkeit da ist.
Okay. Das beschwört ja geradezu herauf, um dann mit den Damen dann auch zu enden. Aber meine Frage an dich: Tipp, wer gewinnt es bei den Herren und wer gewinnt es bei den Damen?
Bei den Herren glaube ich ganz klassisch sogar an Herrn Medvedev. Bei den Damen könnte ich jetzt fünf Namen nennen. Wenn ich mich festlegen müsste, vielleicht auch so von der Auslosung her. Ich meine, es wird am Ende doch irgendwie immer schwierig. Paula Badosa.
Okay. Gar nicht so unwahrscheinlich. Bei Medvedev bin ich mir nicht ganz sicher, vor dem Hintergrund, was ich eingangs gesagt habe, dass eben Indian Wells zwar Hardcourt ist, aber der, kann man sagen, mit Abstand, aber auf jeden Fall ein langsamerer Hardcourt. Da können sicherlich andere Informspieler zumindest mal dagegenhalten. Ich spare mir den Tipp, weil ihr wisst, auf wen ich tippe. Nein, also ja, Medvedev schon. Nadal ist sicherlich, hat einen Run. Das wird man sehen müssen, auch ob die Knie halten. Und wer weiß, Alexander Zverev nicht zu unterschätzen. Der Belag kommt auch ihm nicht ganz unentgegen. Doppelte Verneinung. Bei den Damen denke ich, wird es entweder Iga Swiatek, könnte ich mir vorstellen, oder eine, die ja im Moment auch sehr gut um die Ecke kommt und viele wegballert, dass die gute Frau Ostapenko mal wieder einen großen Titel gewinnt. Die ist im Moment sehr gut in Form, und deswegen würde ich sagen, mein Tipp ist, Ostapenko gewinnt Indian Wells.
Okay, es wäre sogar, ich glaube, mögliches Achtelfinale, Badosa, Ostapenko. Ich glaube, die treffen dann irgendwann aufeinander im Draw, meine ich gesehen zu haben.
Das kann gut sein.
Das wäre dann ja unser vorweggenommenes Finale. Und ich sehe das schon, am Ende setze ich dann in dem Draw-Bereich irgendwie Kaya Juvan durch oder sowas.
Wie immer bei den Damen, heißt aber nicht, dass es nicht schön wäre und nicht Spaß machen könnte, dort zuzuschauen. Ganz im Gegenteil. Das verspricht viel. Wie gesagt, erste Runde, Osaka gegen Sloane Stephens, sagt schon alles. Das war übrigens wirklich, und ich meine, darf ich ja sagen, wir verfolgen Tennis durchaus intensiv. Aber das war etwas, was so, ich will nicht sagen, komplett an mir vorbeigegangen ist. Und wenn man sich dann anguckt und anschaut, dann ist ja klar, dass das so ist. Aber dass sich Naomi Osaka plötzlich auf dem Platz 80 in der Weltrangliste wiederfindet, dachte ich so, huch, was ist denn das für ein Druckfehler? Aber klar, sie hat nur große Turniere gespielt in der letzten Zeit, hat dann aber auch nichts mehr gewonnen. Und die Big Points aus dem Gewinn von Grand Slams etc. sind weggefallen und rumsibums bist du auf Platz 80 und sie war noch nicht mal im Hauptfeld. Sie hat eine Wildcard benötigt, um ins Hauptfeld zu kommen. Das ist schon krass. Schauen wir mal, wie weit der Court in Indian Wells sie trägt. Diesmal wird sicherlich spannend zu sehen sein bei den Damen. Daniel, ich glaube, das war's für diese Woche schon, oder?
Ich glaube, da können wir uns jetzt gut rausstehlen. Da hast du recht. Ja, wenn ihr was loswerden möchtet, auch zu den Themen, die wir gerade besprochen haben, gerne eine Mail, kontakt@tennisproleten.de oder in den sozialen Netzwerken, Facebook, Twitter, Instagram, dort findet ihr uns unter Tennisproleten. Ja, sonst, was bleibt uns noch zu sagen? Wir wünschen den Herren 30 des Suxdorfer SV am Wochenende viel Erfolg. Die spielen zum ersten Mal in unserer gesponsorten Dresses. Von daher drücken wir die Daumen. Und Tobi, sonst, ja, können wir uns rausschmeißen, wenn du nichts mehr hast.
So machen wir das. Macht's gut, bleibt gesund. Bis nächste Woche. Tschüss.
Und tschüss.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.